Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Podcasts, heute haben wir eine ganz besondere Stimme bei uns im Europapodcast und ich freue mich ganz herzlich, dass ich eine europapolitisch engagierte Frau treffe, die heute mal ihren Weg in die Europagesellschaft skizziert. Wir treffen heute eine Stimme, die wie kaum eine andere für zivilgesellschaftliches Engagement in Europa steht und ich scheue mich nicht zu sagen, ein europäisches Schwergewicht. Herzlich willkommen, Dr. Lynn Selle.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Sie ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Bürgerbeteiligung, Demokratie und Finanzpolitik. Sie studierte Politik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften im westfälischen Münster, Paris und Berlin und wurde im Rheinland mit einer Dissertation zum mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union promoviert. Früh engagierte sie sich europapolitisch, unter anderem als Vizepräsidentin der jungen europäischen Föderalistinnen und Föderalisten. Sie wurde von der Europäischen Bewegung Deutschland zur Frau Europas 2014 gekürt und war bis 2024 für 6 Jahre die Präsidentin eben jener Europäischen Bewegung Deutschland, einem zivilgesellschaftlichen Netzwerk mit über 250 Mitgliedsorganisationen. In dieser Rolle setzte sie sich für eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der europäischen Politik und für mehr europapolitische Sichtbarkeit in Deutschland ein. Beruflich leitet sie aktuell das Europareferat der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin und ist damit weiterhin nah dran an der Schnittstelle zwischen Bundespolitik, den Ländern und Europa. Noch einmal herzlich willkommen, liebe Lynn.
Hallo.
Liebe Lynn, ich habe es eben schon mal gesagt in der Vorbesprechung, du hast eine so unfassbare Vita. Liebe Podcast-Followerinnen und Podcast-Follower, ihr müsst mir nachsehen, dass ich nicht die komplette Vita vorgelesen habe, aber ihr wisst, es gehört zum Ritual dieser Podcast-Staffel, dass ich unseren Gast kurz immer einmal vorstelle. Und das habe ich auch hiermit gemacht. Ich habe es gerade gesagt, du hast unfassbar viel gemacht. Jetzt bist du in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen tätig. Ganz wunderbar, da ich selbst auch aus Nordrhein-Westfalen komme, freut mich das sehr. In dieser Folge heute treffen wir uns leider nur über Zoom, sonst wäre ich auch sehr gerne mal bei dir vorbeigekommen. Vielleicht holen wir das mal aber irgendwann einmal nach.
Auf jeden Fall. Ja, das machen wir.
Wir haben so eine gewisse Tradition. Wir starten immer mit der Frage, die ich auch gerne dir stellen würde. Was bedeutet für dich Europa oder was kommt dir in den Sinn, wenn du an Europa denkst?
Ich glaube, ganz spontan Freiheit und vielfältigste Entwicklungsmöglichkeiten. Also, dass wir in Europa die Freiheit haben zu reisen, woanders zu arbeiten, aber auch die Freiheit, so zu sein, wie wir sind, zu lieben, wen wir wollen, zu, weiß ich nicht, also in vielfältigsten Dimensionen, dass es ein freier, ein wertbasierter und offener Raum ist.
Ja, ich habe es eben schon gesagt, du bist europapolitisch aktiv, hast viel vorher in deiner Freizeit gemacht. Mittlerweile bist du auch beruflich sehr aktiv. War es schon immer dein Traum, in der europäischen Gesellschaft dort in einem Beruf aktiv zu sein? Oder hat sich das dann beruflich nach deinem zivilen Engagement auch irgendwie zufällig ergeben?
Ich glaube, das kam so peu à peu. Also ich hatte nie sozusagen, und ich glaube, ich habe es auch immer noch nicht so die eine Zielstellung oder Zielidee, was man mal machen will. Aber es hat sich sicherlich, also ich glaube, bei mir stimmt es auf jeden Fall, dass mein ehrenamtliches und gesellschaftliches Engagement auch sehr stark das geprägt hat, wo ich jetzt bin und was ich jetzt mache. Insofern ist es vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass ehrenamtliches Engagement auch nicht nur für nichts ist, sondern dass es natürlich einem auch Kompetenzen und also Kompetenzen beibringt oder man sich selber Kompetenzen beibringt, die natürlich auch später im sozusagen beruflichen Umfeld dann auch ja, passen.
Also du würdest schon sagen, dass sich dein europapolitisches Engagement, was du in deiner Freizeit investiert hast, dich auch nachher beruflich ausgezahlt haben.
Ja, absolut. Also man spricht ja oft, also ich habe ja begonnen bei den jungen europäischen Föderalisten vor ein paar Jährchen. Und man sagt ja oft, dass Jugendverbände Schulen der Demokratie sind. Und das ist in der Tat, ne, bei der JEF, aber auch bei vielen anderen Jugendorganisationen so, dass man lernt, für seine eigene Meinung einzustehen. Man lernt aber auch sowas, was ich jetzt auch in meinem Job brauche, Anträge schreiben, Kompromisse
Oh
zu
ja.
finden. Also so, das sind viele Kompetenzen, die ich, glaube ich, in der Form nicht hätte, wenn ich nicht in meinem Ehrenamt mich sozusagen mit diesen demokratischen Strukturen auseinandergesetzt hätte. Also Geschäftsordnungsanträge, also alles, all sowas kennt man, wenn man ehrenamtlich demokratisch engagiert ist und die einem dann natürlich auch wiederkommen, wenn man dann in sozusagen den größeren verfassten demokratischen Strukturen, wie jetzt bei mir gerade in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen und mit Andockung an den Bundesrat, dann auch tätig ist.
Welche europapolitischen Themen liegen dir besonders am Herzen? Also ich sag mal Klima, Migration, Demokratie, Bildung.
Ich glaube, es sind schon
Oder?
viel so die Grundlagenfragen. Ich habe mich, das hast du ja eben dankenswerterweise auch gesagt, meine Promotion zum mehrjährigen Finanzrahmen geschrieben. Also so dieses ganze Thema Geld und Finanzverfassung finde ich immer noch total spannend. Aber auch so die Grundlagen, wie funktioniert unsere europäische Demokratie, aber auch Rechtsstaatlichkeit, also so die, ich sag mal, die Säulen, auf denen wir uns in Europa bewegen, das ist was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Momentan, wenn ich jetzt auf meine berufliche Tätigkeit schaue, sind es natürlich viele Themen, die sozusagen die wirtschaftliche Transformation zum Inhalt haben, also Bürokratieabbau, the Clean Industrial Deal, also solche Themen, die dann natürlich jetzt tagespolitisch momentan eine große Relevanz haben.
Muss ich dich kurz einmal unterbrechen? Wir hatten jetzt hier gerade ein bisschen Verzögerung drin. Ich hoffe, das hört man nachher nicht allzu stark da im Podcast.
Okay, gut.
Aber kein Problem. Wir hatten eben in der Probe schon mal ein bisschen miteinander gesprochen und da lief es total flüssig. Und jetzt haben wir auf einmal die Internetprobleme. Das ist der Vorführeffekt. Aber davon wollen wir uns nicht irritieren lassen. Noch mal einmal kurz zurück so in deine jüngeren Jahren. Ich sag auch mal Berufsausbildung, aber auch schrägstrich schon so dein allererstes politisches Engagement, deine ersten Schritte in der europäischen Gesellschaft. Hattest du mal von Förderprogrammen profitiert, sei es direkt, dass du zum Beispiel mal selbst gefördert wurdest im Studium, oder hast du dich mal an Projekten beteiligt, die irgendwie gefördert wurden?
Ja, ich hatte, das war auch eine tolle Erfahrung. Ich habe ein Jahr in Paris studiert, also als sozusagen klassisches Erasmus-Studium und habe danach noch so ein Sommerprojekt gemacht, was vom Deutsch-Französischen Jugendwerk gefördert wurde. Und da bin ich mit einem Freund, sind wir durch Frankreich getrennt und unser Projekt war sozusagen die Personen, die uns mitnehmen in ihren Autos, dazu zu befragen, wie sie Deutschland sehen und was für ein Deutschlandbild sie haben. Und genau, das war so eines dieser Projekte, was mir sehr in Erinnerung geblieben hat, weil es einfach toll war und weil es auch zeigt, also ehrlicherweise, ich weiß nicht mehr, das waren vielleicht 300 €. Also es war jetzt aus heutiger Perspektive nicht viel Geld, aus studentischer Perspektive sehr viel Geld
Und vor allen
und
Dingen
hat
noch
uns
vor ein paar
wirklich diese
Jahren.
Genau, und hat uns diese Reise ermöglicht und dass man da auch einfach sieht, mit wie verhältnismäßig wenig Geld man wirklich viel erreichen kann. Wie gesagt, das ist jetzt knapp 15 Jahre her. Ich spreche da immer noch gerne drüber und auch immer noch mal regelmäßig auch mal drüber, weil das schon eine prägende oder mitprägende Erfahrung war.
Ja. Weißt du noch, also ganz zu Beginn deiner europäischen Karriere, gab es da so eine Art Schlüsselerlebnis, das dich für Europa speziell begeistert hat?
Ich glaube, zum einen, also ich komme aus dem Münsterland, was jetzt keine klassische Grenzregion ist, aber die Niederlande sind sehr nah. Also dass sozusagen dieses Grenzüberschreiten für mich immer sehr normal war. So, man war viel im Nachbarland, man hatte auch da irgendwie ein großes Interesse dran. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere war schon die Zeit, die mich so ein bisschen europapolitisch politisiert hat, war diese ganze Debatte rund um die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon. Also das war so ja 2006, 2007, wo sozusagen viele dieser Diskussionen stattfanden. Ist das jetzt eine Militarisierung der Europäischen Union? Dann gab es die Referenden in Frankreich und in Irland. So, das war schon was, was sehr auch prägend war. Diese Debatten rund um also die Verfassung, dann den Vertrag von Lissabon.
Ja, wo du Frankreich gerade ansprichst, wir hatten vor kurzem 20-jähriges Scheitern dieses Verfassungsreferendums. Das war im Frühjahr 2005, auch damals zeitgleich ungefähr mit der Nordrhein-Westfalen-Wahl. Und hatte ich nochmal vor kurzem so zufällig, fällt mir das gerade ein, weil ich gerne mal die Tagesschau von vor 20 Jahren gucke. Und ja, tatsächlich, sehr schade. Also große Chance, die da uns in Europa, glaube ich, verloren gegangen ist, weil ich glaube, Frankreich wäre da einer wirklich der große Spieler gewesen, die das hätten annehmen müssen, um diesen Weg weiterzugehen. Aber genau, jetzt gucken wir aber schon so ein bisschen in die Vergangenheit. Aber wenn wir mal in die Zukunft gucken, welche europapolitischen Herausforderungen siehst du aktuell besonders dringend? Wo müsste ganz konkret nachgeschraubt, nachgestellt werden?
Ich sehe vor allem die Herausforderung des Zusammenhaltes. Das ist jetzt vielleicht klingt so ein bisschen wie eine Plattitüde, aber wir sehen derzeit wahnsinnige Fliehkräfte in den europäischen Gesellschaften, die sich natürlich auch auf politischer Ebene niederschlagen. Und das ist jetzt nicht nur Ungarn. Also Ungarn ist so ein Stück weit ja schon ein Lost Cause, sozusagen, wenn es da nicht nächstes Jahr einen Regierungswechsel geben sollte. Aber so diese Fliehkräfte nehmen zu und das ist einfach, ne, sei es Verteidigung, zum Teil aber auch wirtschaftspolitisch. Wie gehen wir um mit den USA? Welche Form von Allianzen oder wie wollen wir die Europäische Union aufstellen in diesem geopolitischen Umfeld? Und da sehe ich einfach nicht, dass man derzeit sehr stark an einem Strang zieht. Also ich glaube, es ist natürlich schon gut, jetzt mit der neuen Bundesregierung, dass Deutschland wieder präsenter ist und dass Europapolitik wieder mehr auch ein Thema ist. Aber gleichzeitig fehlt mir so ein bisschen dieses strategische nach vorne Denken. Und was brauchen wir jetzt eigentlich an Reformen, damit die Europäische Union wirklich auch in 10 und 20 Jahren noch handlungsfähig ist? Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die Situation nicht besser wird angesichts dieser innenpolitischen Herausforderungen in all unseren Gesellschaften.
Wenn man mit jungen Menschen spricht, und es gibt ja immer diese Studien, so Erhebungen, die dann immer mal fragen, wie seht ihr die Zukunft und so, schauen ja viele pessimistisch in die Zukunft, auch gerade was die Sprache und die Radikalisierung angeht. Und wenn wir mal nach Amerika gucken und mal über Trump sprechen, hätte ich fast mal eine zynische Frage an dich. Glaubst du, dass Trump eine Chance für Europa ist oder eher negativ zu bewerten ist, was vor allen Dingen auch mit Blick auf die europäische Integration?
Ich glaube, am Ende des Tages kommt es darauf an, was die Europäerinnen und Europäer daraus machen. Natürlich ist jede Krise auch eine Chance. Ich glaube, das wissen wir Europäerinnen und Europäer besser als alle andere. Aber natürlich muss man das auch nutzen. Also es ist natürlich jetzt erstmal positiv zu sehen, dass man massiv in die europäische Verteidigungsfähigkeiten investieren will. Zumindest aus meiner Perspektive, dass man da die Europäische Union autarker machen will und damit auch weniger abhängig von den USA. Aber es bedeutet zum Beispiel auch, dass wir eigentlich unseren Binnenmarkt noch mal ganz anders aufstellen müssten, weil wir letztlich auch, wir könnten es ohne die USA also verkraften, wenn wir unseren Binnenmarkt stärken. Aber da müssen auch harte Entscheidungen getroffen werden. Und auch da in Sonntagsreden wird es immer betont, wie wichtig die Kapitalmarktunion ist und so weiter. Wenn es dann aber um die Frage geht, was müssen wir dann als Nationalstaaten vielleicht dafür aufgeben oder was müssen wir verändern? Und nein, wir haben nicht alle das perfekte nationale System, wie wir dann immer in diesen Diskussionen meinen. So, dann wird es schwierig. Und das, ja, das wird, glaube ich, so ein bisschen der Lackmustest, ob wir wirklich bereit sind, diese Aufgabe dann anzunehmen.
Ja, was mich persönlich zum Beispiel immer sehr interessiert, ist, ich habe das Gefühl, früher, so vor 20 Jahren, waren wir noch viel mehr bereit, eigentlich nationale Souveränität aufzugeben. Wir haben ja 2002 haben wir ja auch die gemeinsame Währung eingeführt. Und solche Reformen, die gibt es irgendwie überhaupt nicht mehr in dieser Dimension. Also frag mich immer auch gerade in Zeichen des Ukraine-Krieges, wann kommt denn endlich mal die europäische Verteidigungsarmee? Und wäre das denn jetzt nicht einfach mal ein Grund, da weiter vorzugehen? Und dann höre ich halt immer, nationale Souveränitäten werden dazu sehr geschnitten. Da muss ich aber immer fragen, aber ist denn nicht gerade eine gemeinsame Währung krasses Beschneiden von der Souveränität eines Nationalstaats? Und warum war sowas früher möglich und heute nicht? Hast du darauf eine Antwort? Fällt mir gerade einfach mal so spontan an.
Also die eine Antwort habe ich da nicht drauf, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass die Einführung des Euro auch wahnsinnig umstritten war innenpolitisch und auch selbst innerhalb der ja damals Regierungsfraktion, also der CDU/CSU von Helmut Kohl und Theo Weigel wirklich erkämpft werden musste. Also die Mehrheit der Fraktion fand das auch keine gute Idee. Also ne, das vergisst man dann, glaube ich, in der Rückschau so ein bisschen. Insofern wäre meine Antwort schon, dass es so an den Führungspersönlichkeiten vielleicht auch fehlt. Also die dann sagen, ich gehe auch ein Risiko ein, Ich verknüpfe das vielleicht auch mit meiner eigenen politischen Laufbahn und dass natürlich auch die Konstellation stimmen muss. So damals Deutschland, Frankreich, sehr gute Harmonie. Man konnte das sozusagen dann auch zusammen durchsetzen. Also ich glaube, da müssen viele Dinge zusammenkommen. Aber natürlich, wie du auch sagst, also dieses Thema Souveränität ist schon etwas, was mit aller Macht auch wieder zurückgekommen ist. Es fährt wie ein bisschen wie so ein Pendel, was jetzt wieder in die andere Richtung schwingt. Aber ich glaube, gerade da braucht es dann auch eine Kommunikation, die dann auch gerade die Vorteile einer stärkeren Integration hervorhebt und die vielleicht auch ein bisschen mutiger ist, dann auch mal ins Wagnis zu gehen.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Zukunftsthemen gesprochen. Ich habe immer eine Frage, die stelle ich jeder Gesprächspartnerin und jedem Gesprächspartner. Was glaubst du so in 5 oder sagen wir vielleicht auch mal in 10 Jahren? Was glaubst du, wo wir da in etwa stehen? Und ich füge auch immer hinzu, das ist die Stelle, da kann man auch ruhig mal was Positives sagen.
Also in 10 Jahren hoffe ich sehr, dass zumindest 3 der 6 Westbalkanstaaten Mitglied in der Europäischen Union sind. Ich hoffe auch sehr, dass bis dahin die Ukraine einen sehr großen Schritt nach vorne gegangen ist, was ihre EU-Mitgliedschaft angeht. Ebenfalls hoffe ich sehr, dass wir dann keinen Krieg mehr auf diesem Kontinent haben. Und dass die Europäische Union da auch weiterhin ja, grundlegend zusammenhält und nicht, also ich denke jetzt irgendwie an die Präsidentschaftswahlen in Frankreich in 2 Jahren, dass es weiterhin einen zumindest grundsätzlich proeuropäischen Konsens gibt. Das ist jetzt schon weiter im Hoffnungsbereich, aber genau, ich bin ja immer Optimistin und
Berufsoptimist. Ja.
genau.
Ja, sehr schön. Wenn du auf junge Menschen treffen würdest, um das nochmal zum Schluss abzurunden, und sie würden dich fragen, Mensch, was kann man denn tun, um diese 5 oder diese 10 Jahre in der Zukunft mitzugestalten? Was würdest du jungen Menschen raten? Wo könnte man sich europapolitisch engagieren? Was könnte man oder auch im Allgemeinen, das muss jetzt nicht speziell europapolitisch sein, was kann man tun, um die Zukunft mitzugestalten?
Ja, ich glaube, das ist total wichtig, also dass man sich demokratisch engagiert und dass man auch dieses Gefühl in sich trägt, dass es an uns allen liegt, die Gesellschaft mitzugestalten. Also das ist nichts, was von oben herab irgendwie uns auferzwungen wird, sondern das sind unsere eigenen Entscheidungen. Und dann ist es am Ende auch, ich würde jetzt nicht sagen komplett egal, aber ne, sei es eine Partei oder sei es ein proeuropäischer Jugendverband wie die JEF, also die Jungen Europäischen Föderalisten, oder sei es irgendein anderer Jugendverband. Also ich glaube, das sind alles, da trifft man spannende Leute, man lernt fürs Leben und man beeinflusst Gesellschaft mit. Und ich glaube, dass auch wenn man manchmal das Gefühl hat, okay, man ist irgendwie so ein ganz kleines Rädchen, aber das kommt an und ich glaube, das Schlimmste wäre, irgendwie die Hände in den Schoß zu legen, weil man denkt, oh, es ist sowieso alles so furchtbar, ich kann doch nichts ändern, weil manchmal unterschätzt man, wie viel Einzelne dann auch doch ändern können. Und das wäre mein Wunsch, dass möglichst viele sich da ja proeuropäisch und demokratisch engagieren, dass man ja die Gesellschaft gemeinsam verändern kann.
Wow, ja, super. Also vielen Dank auch gerade, dass du nochmal unterstrichen hast, wie viel man eigentlich für Europa tun kann. Liebe Lynn, unsere Zeit ist in dieser Folge schon wieder vorbei. Ich freue mich total über deine Zeit, dass du uns hier einmal zur Verfügung gestanden hast und ich hoffe, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr daraus was mitnehmen könnt, dann freuen wir uns umso mehr. Und ich hätte noch stundenlang auch mit dir sprechen können, liebe Lynn, aber das gibt das Format hier nicht her. Aber hab vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn du uns auch in einer weiteren Staffel eventuell mal wieder zur Verfügung stehen könntest.
Ja, hat Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Habe ich sehr gerne gemacht.
Sehr gerne, macht es gut und auf Wiederhören.